Mittelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausegarage.ch.
Das ist der zweite Teil von unserer Serie Best of Doppelpunkt Erste Hilfe 24 mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Heute Katja Frühe, Schauspielerin, Dramaturgin und Regisseurin, der Kurt Belda, Journalist und Kriegsreporter und der Stefan Meyerhans, langjähriger und aktueller Schweizer Preisüberwacher. Katja, der berühmteste Filmregisseur von der Schweiz, ist ja dein Vater. Der Kurt früh gsi. Wie ist das, wenn man Tochter ist von so einer grossen Persönlichkeit? Eher beglückend oder erdrückend?
Ja, also spontan würde ich sagen, eher ein bisschen gedrückt hat.
Ja.
Also ich bin dann ziemlich früh nach Deutschland, wo man meinen Vater nicht kennt hat. Und bei der Jazzbeschule.
Aber du bist reingekommen, in Max Reinhardt Seminar.
Ja,
das ist also die renommierte Schauspielschule gewesen.
Hat mich auch gewundert.
Was heisst? Hast du eine Prüfung gemacht?
Ja, viele... vier Tage Prüfung,
ja. Okay, aber du hast also von Anfang an gesagt, ich gehe in die Welt von meinem Vater rein.
Ja, es war schon ein bisschen komplizierter gewesen, weil ich die Welt von meinem Vater ist auch für uns als Kind, für meine Schwester und mich, haben meine Eltern zwar keinen Leistungsdruck auf uns ausgeübt in Sachen Noten oder so, aber künstlerisch hat man müssen begabt sein, sonst war es nichts, oder? Und für sie halt nur Theater und Film, es war nur das interessant gewesen. Also wir haben uns Wir sind ein bisschen reingedruckt worden.
Du hast geschrieben 2015 einen Text über deinen Vater im Magazin unter dem Titel «Ach, mein Papa, Erinnerungen an Kurt Früh, einen großen Regisseur, Geldvernichter, Selbstzweifler und Vater».
Ja.
Ist der Titel auch noch von dir gewesen?
Nein.
Aber findest du es gut?
Ja, stimmt. Es stimmt, ja.
Also das sind sehr viele komplexe Zusammenhänge. Und du hast es aber auch geschrieben, du hast es vorher schon ein bisschen erwähnt, er war alkoholkrank gewesen.
Ja. Er war immer am Kämpfen. Er hat seine Sucht manchmal ein paar Jahre beiseite lassen. Er war bei der anonymen Alkoholiker. Dann ist er wieder reingekehrt. Und er war absolut ein veränderter Mensch, wenn er Alkohol getrunken hat.
In welcher Form?
Ja, er ist nie irgendwie gewalttätig oder so etwas geworden. Aber er ist wahnsinnig sentimental geworden, weinerlich. Aber dann auch eine Mischung aus suizidalen Ankündigungen und dann wieder grösser waren. Er war einfach nicht bei sich gewesen. Er war nicht er gewesen.
Also Abgründe hast du relativ früh erlebt.
Ja, das glaube ich.
Was hat das bei dir ausgelöst in Sachen Alkohol für deine eigene Beziehung zu dem Alkohol?
Ja, was soll ich sagen? Ich kann erst sehr spät anfangen, Alkohol zu trinken. Meistens fängt man ja da in der Pubertät an, oder? Mhm. Ich bin fast 28 gewesen.
Mhm.
Bis Schauspielkollegen mich einfach gezwungen haben. Und dann habe ich es nicht mehr so schlecht gefunden. Muss ich ehrlich sagen.
Und wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Eher mehr oder eher weniger?
Eher weniger.
Eher weniger? Und warum?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte so viele Operationen mit dem Rücken, da habe ich wieder Medikamente bekommen. Ich war einfach nicht ganz gesund gewesen und die Mischung mit diesen Medikamenten und dem Alkohol funktioniert nicht so gut.
Okay. Also dein Vater ist dann sogar mal Leiter worden vom Rösso Theater im Schweizer Fernsehen. Das hat es damals noch gegeben. Lange vergessen.
Verrückt,
es gibt auch kein Theater mehr, schon lange nicht mehr im deutschsprachigen Fernsehen,
nein,
oder?
Nein.
Du bist näher an dieser Welt gewesen und bist dann mit der dann auch in Kontakt gekommen.
Ja, also ich bin viel, viel, viel später mit dem Fernsehen in Kontakt gekommen. Ich weiss, mein Vater hat wahnsinnig gelitten unter der Hierarchie im Fernsehen. Also er hat ein Gedicht darüber geschrieben, hier ein Aff, dort ein Aff, man ist Paff, Ende der Stange der Restaurantleiter. Ja, so Gedicht hat er geschrieben.
Gut, da hat sich in dem Sinn nicht viel geändert.
Nein, das würde ich auch sagen,
Genau, und er ist natürlich lieber der Zoppers gewesen. Er hat wollte der Aff sein, wenn schon. Eben, ist eigentlich die Zeit, die grosse Zeit der Spielfilme schon vorbei gewesen. Oder hat er dann nachher noch, glaube ich, den Dellenbach-Karri gemacht? Nach
ja, im Unterfall. Der Dellenbach hat dann nachher gemacht, wo ja dann ein grosser Erfolg war.
Ja.
Und der Fall, der erste Film, den er selber produziert hat, war ein vollkommener Reinfall. Total.
Der Titel fast schon.
Der hat er nichts mehr gemacht. Der Fall, ja.
Ja, aber wie hätte er dann gleichzeitig eben so auf Alkohol sein und eben ganz stark sein und dann das noch durchziehen am Dreh?
Ich muss sagen, während dem Dreh hat er nicht getrunken. Da war meine Mutter dahinter.
Ja.
Und ich habe ihn zum Beispiel im Dallenbach begleitet. Ich durfte dort Klappen schlagen.
Ja.
Und ich musste immer hinter ihm her sein. Und der Gibb hat mich gehasst, weil sie gefunden haben, er soll doch trinken, macht doch nichts. Die haben das nicht verstanden, oder?
Und du hast also auf ihn
aufgepasst. Und ich bin Gouvernante.
Genau, dann hast du ihm das Glas weggenommen, oder
wie? Ja, nicht gerade, aber ich bin einfach gerade heim mit ihm. So.
Gut, vielleicht noch über deine Familie. Also, du hast ja dann gehört, Hans Bärenbold, mit dem bist du immer noch zusammen. Journalist vom Schweizer Farbfernsehen ebenfalls. Jawohl. Also dort schon Verbindung. Und deine Tochter, die ist Schauspielerin.
Ja, also, meine Tochter ist vor allem Mutter, aber sie spielt immer mal wieder, ja.
Eben, aber...
Also, sie hat eine Ausbildung, ja.
Sie hat eine Ausbildung, also schon in der dritten Generation. Ja. Du hast ja dann Schauspielerin aufgegeben. Warum eigentlich? Bist du, glaube ich, noch in Wuppertal und
ja, ich habe noch ein paar Jahre gespielt, genau. Aber das war mir immer, ehrlich gesagt, immer peinlich.
Was peinlich?
Ja, ich finde es...
Hast du dir nicht wollen zuschauen? Peinlicher Beruf?
Ja, irgendwie schon. Es ist mir immer schnell wieder von der Bühne abgegangen. Möglichst schnell. Für das bin ich sogar bekannt gewesen. Und ich habe es probiert. Und dann bin ich... Habe ich ja die Schaubühne Berlin mit dem Bruno Ganz und dem Otto Sander.
Weinst du
dann
schon?
Das war es. Und dann habe ich mich aber wieder gefunden als Seppli im Räuber Hotzenplotz, im Hechplatztheater.
Ja, das ist
nicht geworden, was ich
will. Drittliga dann im Vergleich zu Schaubühnen etc.
Nein, da habe ich plötzlich gedacht, spinnst du.
Eben, aber du hast dann ein Fach gewechselt, sagte ich, stehe nicht mehr vorne an, ich sage denen, wie sie anstehen müssen.
Ja.
Und hast du das gelernt, Regie?
Nein, ich bin in der Schauspielschule hat man natürlich das immer gestreift. Es war eine strenge Schauspielschule, das Reinhard Serena. Ja. Aber später bin ich ja lange als Radio. Und dort habe ich
als Radio, man muss sagen, einfach für jüngere Leute dazumal, haben wir gesagt, als Radio haben wir nicht fragen, welches, hat nur eins
gegeben. Das Radio, ja. Stimmt, ja. Du hast ganz recht. Aber das war eine tolle Zeit, als ich wahnsinnig viel gelernt habe, mit Schauspielern zu arbeiten, mit wie man etwas sprachlich anschaut, wie dramaturgisch. All diese Lehrjahre haben mich genützt. Und dann hat das Schauspielhaus mich gefragt, ob ich will im Keller ein Stück von Martin Sutter inszenieren. Und wir waren beides blutige Anfänger.
Erde und du, der Martin
Sutter?
Erde
und ich, ja. Da sind wir ins Dessin gefahren zusammen und haben am Stück rumgeschafft.
Wie hat es geheissen?
Süße Geheimnis.
Aha, also, gut, das ist nie als Buch rausgekommen, oder?
Als Buch, nein.
Ja, gut. Ich habe mal kurz noch deine Tochter angesprochen. Mhm. Und Lisa Maria, sie ist auf der Bühne. Jetzt bist du Regisseurin, sie hat mir hier und da mal überlegt, weißt du, wenn die Tochter auf der Bühne ist, man will sie ja gleich behandeln wie alle anderen, man darf sie nicht bevorzugen, man darf sie aber auch nicht benachteiligen. Hast du das Gefühl, dass man da als Mutter genügend Distanz hat?
Also bei der Arbeit selber habe ich das Gefühl, das schon. Sie ist ein Profi und ich bin ein Profi und wir haben sehr sachlich über alles geredet und ich habe sie nicht bevorzugt, glaube ich nicht. Wo ich sie bevorzugt habe, ist, dass ich ihren Namen hier und da mal eine Rolle gegeben habe.
Ja, das ist natürlich das Wichtigste.
Ja, ja, klar.
Du bist Dramaturgin gewesen, hast Drehbücher geschrieben und hast Regie gemacht. Was sind so die wichtigsten Sachen, die du jetzt so schaust und sagst, wow, das ist jetzt wirklich gelungen? Weil es klingt einem ja nie
nein,
alles.
Nein, es klingt einem überhaupt nicht alles. Also das insgesamte Lydion Blanc-Zeit ist eine wichtige Zeit für mich.
Da muss man noch sagen, dort bist du Head-Autorin gewesen. Ja, das war die erfolgreichste Soap gewesen, ever im Schweizer Fernsehen. Ja. Erzähl mal.
Ein Jahr lang habe ich alle Folgen allein geschrieben. Und das war wirklich viel Arbeit.
Also Head-Autorin ohne andere?
Crew. Ja, wir haben noch keine gehabt.
Kein Writers Room?
Nein.
Ja.
Das hat alles nicht gegeben.
Gut. Aha.
Und dann mit der Zeit haben wir dann 1, 2, 3 Autoren dazugezogen. Und die haben dann auch immer gewechselt. Ich war immer dabei gewesen.
Mhm.
Aber es war wirklich sehr lustig, sehr spannend gewesen. Und
sehr erfolgreich?
Sehr erfolgreich, aber ich bin hier und da wirklich fast zusammengeklappt. Ich habe gedacht, so paar Tore landet in der Klapsmühle.
Und warum? Gedacht. Einfach, weil es zu viel war?
Weil es so eine Mühle ist. Oder? Du bist ja kreativ dabei und du hast immer Wahnsinnsdruck. Du musst immer Text liefern, weil ein Schauspiel wartet auf dem Set, auf den Text. Und das ist...
Also heißt, manchmal kann man das nicht.
Teilweise.
Am Abend vorher, bevor der Dreh ist, angesagt, haben wir noch Text liefern.
Ich hatte zum Beispiel einen Unfall mit dem Auto und bin... ins Spital kam und bin eigentlich nicht ansprechbar gewesen. Und dann hat im Kantonsspital hat man mir so, ja, so ein Ding gegeben.
Ein Ding? Was ist das Ding?
Kopfhörer.
Aha, gut.
Und es hat alles weh dann mit Halskrause. Und dann war das Fernseher dran, gewesen, du musst heute noch abliefern, du musst. Ich habe gesagt, ich bin halb tot. Du musst heute noch ab, so ist es.
Aber da haben Sie niemand anders gehabt, der das hätte machen können?
Also die erste Zeit nicht.
Ja. Aber nachher, wie lange ist das eigentlich gegangen? Wie viele Jahre sind es?
10.
10 Jahre. Mhm. Und bist du eigentlich, hast du das Gefühl gewesen, die Geschichte ist zu Ende erzählt? Mhm. Oder hätte die noch mhm. ganz lange weitergehen?
Das Gefühl habe ich leider
wie
nicht.
Wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder Lindenstraße?
Also das wäre interessant gewesen, einfach geschichtlich, historisch wäre es interessant gewesen, oder? Aber es ist dort von der Direktion, also der Kulturdirektor, der mein Schwager ist, und die Frau Deltan, die haben das so wahnsinnig abrupt abgeklemmt.
Dein Schwager?
Ja, mein Adi.
Ja, das ist der Adi Martal.
Ja.
Also das ist fast schon ein inzestuöser Fall gewesen, oder?
Ja, bitte.
Ja. Wie ist dann deine Beziehung zum Adi dann nachher?
Ja, gut, sie ist gut. Nein, sie ist jetzt gut.
Adi ist ja ein Liebe.
Immer ja, sie super Liebe. Er ist natürlich in einem Druck gewesen, gezwungen worden von der Ingrid. Aber natürlich hat das unsere Familie nicht, also gefallen hat das niemandem, oder? Mhm.
Aber was war eigentlich die Erklärung, die euch gegeben wurde, dass man das absetzt?
Die Erklärung war, dass Technik zu veraltet ist.
Was? Welche Technik?
Technik, Kameras, Schnitt.
So what?
Egal,
was hat das mit der Sendung zu tun?
Du hast recht, aber das ist der Grund.
Das kann ich mir also nicht vorstellen. Ich könnte sagen, es hat zu wenig Geld, es hat zu wenig Einschaltquote.
Nein, es hat wahnsinnige
Einschaltquote. Aber dass Technik veraltet ist, das finde ich jetzt der unoriginellste Grund.
Sie haben irgendeinen Grund müssen suchen, weil Ingrid Deton hat ganz klar neue Sachen wollen machen, die auf ihrem Mist gewachsen sind, gut, nicht auf dem Mist um Schallenberg.
Genau. Also, wie war denn dein Abgang vom Schweizer Fernsehen?
Oh, das darf ich gar nicht sagen.
Gut, dann reden wir darüber.
Also, ich kann nur sagen, in einem Riesenkrach.
Ja, doch, du kannst.
Beim Bestatter.
Ja, gut. Du bist beim Bestatter dabei gewesen, mit dem Mike,
also,
oder?
Mit dem Mike. Sozusagen als Rettungsteam bin ich, also zum Team dazugestoßen. Ja.
Und dann, was ist passiert?
Und dann habe ich geschrieben und alle sind happy gewesen mit dem. Und dann hat die Linie, die ich richtig gefunden habe, habe ich verteidigt und plötzlich, schau, das kann ich nicht sagen, weil es ist eine Freundin gewesen und sie hat mich plötzlich entlassen.
Dann ist sie keine Freundin mehr.
Ich habe ein Trauma.
Ja.
Ich bin traumatisiert.
Und hat man dir erklärt, warum? Also einfach, hat man gesagt, es ist schlecht oder man meint einfach ganz etwas anderes?
Man hat mir gesagt, also der Chef von der Fiction hat mir gesagt, weißt du gehabt, ja, du bist nicht auf Linie.
Auf Linie?
Auf Linie.
Ja, wo ist immer
denn? Ja.
Du hast mal vor 8 Jahren einen Fragebogen beantwortet und ich will jetzt einfach abchecken, ob da die Sachen noch stimmen. Und dann schreibst du dann, alte Leute reden nur noch über Krankheiten. Das haben wir gesagt, als wir noch nicht alt waren, geschweige denn krank. Wir waren putzmunter und fanden alles, was wir erlebten, 1000-mal interessanter als irgendwelche Gebrechen. Was für eine hochmütige Haltung das war. Wie wenig Vorstellungskraft, wie wenig Empathie wir damals zeigten. Unglaublich aus heutiger Sicht. Genierst dich, gerade wenn du zurückschaust.
Ja, mit da einfach der Hochmut von der Jugend, oder?
Ja.
Wo gar nicht, wo sagt, ach, die Alten und die. Ja. Und das genieren nicht. Vielleicht nicht, ist das einfach so. Aber,
ja. Aber eben, das so, oder George Bernard Shaw hat mal gesagt, Youth is wasted on the young. Die merken gar nicht, was sie haben, oder?
Super
die, oder?
Super
die wissen es gar nicht, was bedeutet, wenn man jung ist, wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man die Zukunft hat. Und erst wenn sie es nicht mehr haben, dann checken
das
sie es vielleicht.
Das ist bittere, oder? Also ich muss sagen, ich finde es lustig, dass du mir das nicht glaubst, weil ich fange gerade an Hirnen, ob ich es mir vielleicht auch nicht so glaube. Aber auf eine Art finde ich das einen interessanten Weg. Ich meine, ich habe einen Enkel, das ist doch wahnsinnig toll.
Das ist grossartig.
Ja, das ist doch grossartig.
Habe ich auch, leider. Auch, ja, leider wohnen sie nicht ganz in Zürich.
Aha, okay.
Aber sehe ich sie noch 2-3 Mal im Jahr. Ja.
Ja. Aber ich sage noch, es gibt so viele tolle Sachen.
Mhm.
Und ich bemühe mich, mein Ehrgeiz zu zügeln.
Mhm. Also zu dem komme ich noch mit einem anderen Satz von dir, weil ich die interessant finde, zitiere ich dir. Ich überlege, kürzlich habe ich an dieser Stelle schon erzählt, dass ich nicht ungern im Spital bin. Darum, wegen der Aufmerksamkeit. Mag sein, ich rede eigentlich ganz gerne über gesundheitliche Probleme, nicht nur meine. Es interessiert mich, wie Menschen damit umgehen, versehrt zu sein, weniger zu werden, Kraft zu verlieren. Du gehst also gerne ins Spital, wenn man sich um dich kümmert.
Ja.
Das also, heisst, es fehlt dir etwas anderes, wenn du nicht im Spital bist, oder?
Nein, also, so gerne gehe ich dann.
Du schreibst das.
Ich hatte eine Zeit, wo ich so im Stress war, während Lithium Plan, mit den kleinen Kindern, dass ich das Spital als Entspannung empfunden habe.
Deine Mutter war eine Wienerin?
Ja, aber meine Mutter ist gar keine typische Wienerin. Also doch, nicht. Aber nein, gar nicht.
Auch der Wiener ist mehr?
Gar nicht. Also nicht. Ich denke, die ganze Herkunft von meiner Mutter, ja. Die ganze Geschichte und die Selbstmord von meiner Großmutter, die jüdische Katastrophe, der sie ausgesetzt war, ja. Das hat sie nicht fröhlich
gemacht. Gut, okay. Nein. Und das hat sie übertreibt, weil das ist ja meistens ja, gerade von einer Generation auf die andere.
Ja. Was man auch von solchen Leuten sagt.
Mhm. Sag mal, du hast dich eben mit dem Tod auseinandergesetzt, deine Mutter hat Exit gemacht,
ja.
Hast ein Stück geschrieben über Exit, ein lustiges Stück. Wie ist es bei dir?
Ich bin da nicht Mitglied.
Nicht? Und warum nicht? Also die Erfahrung, die du da gemacht hast, hätte ich nicht angemacht.
Nein, gar nicht. Also nicht, dass ich es verurteile, dass sie das gemacht hat. Das war ihr Weg, das ist okay. Aber ich möchte nicht so aus dem Leben gehen, dass ich es bestimme, wenn es zu Ende ist. Mhm. Ich finde das... muss jemand anderes bestimmen.
Eben, aber wie ist es denn eben die? Du bist ja dabei gewesen und glaube deine Schwester ist auch dabei gewesen. Und wie ist das bei euch angekommen, was dort passiert ist?
Ja, es ist wahnsinnig, wie soll ich sagen? Also wir sind links und rechts vor ihr gesessen. Sie ist auf einer Chaise Longue in einem sittigen Morgenrock, möglichst schön. Und das war wie ein Theater.
Ja, sie war ja Schauspielerin.
Ja,
die letzte Inszenierung.
Ganz Atmosphäre mit Herz und Musik und Blumen. Und es war so komisch gewesen. Und ich habe immer gemeint, so komm jetzt. Oh, ich habe ihr noch gesagt, jetzt gehen wir in die Kronenhalle Schnitzel essen. Oder dann hat sie gesagt, nein, das geht nicht, ich habe die Spargelbrötchen für die Sterbehilfe schon bestellt. Sachen kann ich erzählen.
Ja.
Und die sind auch im Stück weg.
Genau, eben.
Ja.
Aber mit dem Tod hast du dich beschäftigt oder tust du zusätzlich jetzt noch immer mehr beschäftigt, oder nicht?
Ja, es ist automatisch. Ja. Also was ich jetzt gerade versuche zu schreiben, beschäftigt sich auch mit dem.
Ja, was ist denn das? Kannst du ein bisschen Hinweis geben?
Man sollte nicht über ungelegte Eier
reden. Ja, du tust ja nicht ungelegtes Ei, es ist ja nur so ein Hint.
Nein, es ist ein bisschen autobiografisch, aber meistens erfundene Geschichte. Und es geht auch um so eine Frau, die Sterbehilfe in Anspruch nimmt und das ganze Chaos von Familie, wie die Familie sich da zurechtfindet damit, so ein bisschen so.
Okay. Und welche Rolle ist dir wahrscheinlich am nächsten von denen, die du in diesem Buch hast?
Ich bin Ich-Erzählerin.
Aha, Ich-Erzählerin.
Ja, ja. Aber es ist natürlich nicht ich.
Ja, ist klar.
Also ich schaffe
ein Roman.
In Anführungszeichen, schaffe in einer Bar und mache ganz anderes Zeug.
Ist das mal ein Traum gewesen?
Ja, das würde ich immer noch gerne.
Du hast ja mal gesagt, und nun mein Liebling, lebe deinen Traum. Eine anmaßende Aufforderung. Und eine, die gar nicht möglich ist, denn einen Traum kann man nicht leben. Er ist dann nämlich keiner mehr, sondern die Realität. Mhm. Oder?
Mhm.
Und was war dein Traum aber gewesen? Hast du auch einen gehabt?
Ich habe verschiedene Träume.
Ja.
Ich habe verschiedene Träume gehabt, aber das sind also das Wahnsinnige. Wenn ich jetzt ein Buch schreibe, wenn ich das schaffe, dann habe ich wirklich alle Träume, ich alle abhaken.
Okay, ja. Und hast du nicht das Gefühl?
Kind, Enkel, gute Beziehung, Erfolg, alles gehabt.
Okay, es gibt Leute, die verheiratet sind, oder?
Ja, dann wirst du eben bitter, oder?
Eben, das bist du überhaupt nicht.
Nein, ich bin sehr dankbar.
Gut, okay. Person, ich meine, ist da einiges erfahren und auch offen. Das finde ich lässig. Danke für deinen Mut, für deine Offenheit. Letzter Musiktitel noch, Katja?
Nichts mehr, wie es war.
Ah ja, passt ja fast. Ja, passt.
Man of Crime.
Wir hocken uns traurig in die Dämmerung auf der Suche nach dem guten alten Schwung. Wessen Schnapsidee war es denn, hierher zu gehen und dem weichgespülten Elend ins Auge zu sehen? Denn eins war doch vorher völlig klar, hier ist nichts, nichts mehr wie es war. Am Tresen wird betrügerisch eingeschenkt und die Mehrheit will sowieso ein Sportgetränk. Und genauso wie sie trinken, so tanzen sie auch. Lass die Kippen in der Tasche, hier wird nicht mehr geraucht, das bringt bringt auch die Gesundheit in Gefahr. Hier ist nichts, nichts mehr wie es war. Mann auf des toten Manns Kiste mussten da weg, weil die jetzt fest vermietet ist. Das Gebüsch mit dem stöhnenden Ungetier, du weißt, das hat an Armen und an Beinen vier, das ist auch schon lange nicht mehr da. Es ist nichts, nichts mehr wie es war. Alter Sack zu sein ist hier nicht schwer. Traurig ist das Leben als Reaktionär. Lass uns abgehauen sein, bevor man uns erwischt. Und wo ein Will ist mein Herz, da ist doch ein Gebüsch. Schließlich sind wir jetzt die Avantgarde. Und es ist nichts, nichts mehr wie es war.
Mein zweiter Gast in der heutigen Sendung ist der Kurt Pelda. Er hat uns seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine nicht nur öfters Bericht erstattet als Journalist, sondern hat das selber angepackt. Unter anderem hat er viel Spitalmaterial in die Ukraine transportiert. Was hast du dort erlebt und was für Hindernisse hast du überwinden müssen, Kurt?
Also wir haben aus dem Seespital Kilchberg rund 38 Tonnen auf 6 Sattelschlepper verladen. Und unsere Bedingung war, dass die Ukrainer die Sattelschlepper schicken, die auch bezahlen. Also wir verlangen immer ein bisschen eine Vorleistung.
Wenn du sagst mir, wer ist mir?
Wir sind ein Verein, ein kleiner Verein, vor allem aus Ärzten bestehend. Und ich habe so Kontakt in der Ukraine. Ich habe das auch organisiert, dass die Sattelschlepper schicken. Das hätten wir nicht können
das
bezahlen.
Haben sie gemacht.
Das haben sie gemacht, 6 Sattelschlepper. Und wenn wir mehr Material haben, würde sie jederzeit einen anderen schicken. Und die Bürokratie, die mit dem verbunden ist, ist gewaltig, aber das ist eine grosse Logistikfirma in der Ukraine, die das einfach gemacht hat. Und die kriegen das dann schon über, aber manchmal hat das 10 Tage gedauert, weil die Lastwagen dann an der Grenze aufgehalten werden. Es gibt auch Blockaden, oder es hat Blockaden gegeben, in Polen, in Slowakei. Also es ist eigentlich recht schwierig, Hilfe mittlerweile in die Ukraine zu bringen. Und ich habe dann im Dezember ein geschenktes Feuerwehrauto von der Stadt St. Gallen. Also ich habe es nicht gefahren, es sind 4 Feuerwehrleute mitgekommen. Aber schon die Bürokratie, die angefangen hat in der Schweiz, also das Feuerwehrauto hat einen Wert von 20'000 Franken und die Bürokratie in der Schweiz hat uns über 1'500 Franken gekostet für ein Papier und einen Stempel, damit wir durch Österreich und Slowakei dürfen fahren und dann wird das von den Slowaken und von den Ukrainern abgestempelt und dann wird ein Depot, das man hinterlegen muss, wird rückerstattet, weil die Schweizer und die EU Angst haben, dass wir das rote Feuerwehrauto irgendwann unterwegs verschäbeln und uns, also meine, es sind absurde Verhältnisse. Also wenn man sieht, schon nur auf unserer Seite ist die Bürokratie
eben,
so
also
ist und auf der Ukraine ist es noch schlimmer.
Ist schlimmer?
Ja, viel schlimmer.
Also was ist denn dort so schlimm gewesen?
Also der Zelensky ist ja nicht wirklich ein guter Manager. Und die haben
er ist ein gelernter Schauspieler.
Ja, klar. Okay. Er ist ein guter Außenpolitiker, ja. Wunderbarer Redner, charismatisch, aber von Management haben er und seine Leute keine
Hat er denn nicht Idee. So Fachleute, die er sich geholt hat?
Die Idee in der Ukraine ist immer, wir machen es digital. Also hat man jetzt ein digitales Zollsystem eingeführt, wo irgendeine Organisation, wo medizinische Geräte von uns will, die müssen anfragen beim Ministerium, dann kriegen sie einen elektronischen PIN-Code, dann schicken sie mir den. Und das wäre super, wenn das so würde funktionieren, ich mit dem PIN-Code an Grenzen könnte und sage, da, schaut im Computer nach und dann geht das alles auf, dann sehen sie, was das ist und dann gibt es einen Stempel und dann gehen wir. Aber das ist Theorie. Wir haben jetzt ein elektronisches System, da muss man alles machen, was es braucht, oder? Das ist neu. Reform sozusagen. Und daneben gibt es weiterhin das alte Papiersystem. Man hat jetzt einfach 2 Bürokratien, eine Papierbürokratie und eine elektronische. Und das ist jetzt wirklich Ukraine live. Also an den Zollämtern, an der Grenze, wie lange man da. Und ich meine, ich bin noch Ausländer, ich werde wahrscheinlich noch bevorzugt behandelt. Aber wenn man Ukrainer ist, das ist. Also eben am Schluss geht es dann mit Bestechung. Also man zahlt
hast
dann
du,
einfach.
Hast du auch gezahlt?
Nein, ich habe nie gezahlt. Ich weigere mich. Aha. Ich sage den Leuten, wir haben jetzt wieder so einen Fall, oder ich kriege jetzt ein Spendenauto und ich werde mich weigern, das T1-Formular, das die Schweizer und die EU ich werde mich weigern, das zu machen. Ich fahre dort an und wenn es nicht klappt, dann komme ich mit dem Auto wieder zurück und sage, ihr könnt mir mal alle. Weil ich zahle nicht dafür, dass ich Hilfe leiste. Das geht einfach nicht. Ich weiss, dass das alle NGOs machen in Afrika.
Aber
oder?
Das nehmen die Leute selber in den Sack? Oder geben die das irgendwie ihre Institution weiter?
Nein, also es geht ja immer darum, dass die Hilfe zollfrei übergeht. Oder? Ja. Man könnte einen Zoll zahlen, das ist für ein Auto glaube ich, um die 5'000 Euro. Oder? Das ist mehr wie der Wert vom Auto, so eine Occasion. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, Leute zu bestechen. Aber erstens würde ich das nicht machen, weil für das braucht es eine Mittelsperson. Ich kann nicht einfach hier 100 Noten überschieben, sondern es braucht jemanden, der die kennt. Und ich will das nicht. Weil also es ist für mich ein riesen Aufwand. Ich werde nicht zahlt für das und ich mache das. Und am Schluss kann ich nicht zahlen dafür, dass ich den Ukraine hilft. Mm. Gut nicht.
Also, aber irgendwann hast du die Lastwagen übergebracht.
Ja, die sind nach Kiew gefahren. Dort haben sie ein riesiges Lagerhaus. Und dann sind die ganzen Ärzte und Angestellten von Spitälern, vor allem Militärspitälern, aber auch ein Zivilspital, die sind schauen, was sie können brauchen. Und dann hat man dann gesehen, dass halt das Schweizer Gesundheitswesen ist schon ein bisschen anders. Also vieles haben sie sofort genommen. Und andere Sachen, zum Beispiel so in den Operationssaal, hat man bei uns so Deckenversorgungseinheiten, die von der Decke oben runterkommen. Da kann man dann alles, da kann man Sauerstoff und so weiter, Operationsbesteck. Das haben wir dann herausgefunden. Das ist in der Ukraine überhaupt nicht verbreitet. Und die haben Mühe gehabt, das zu installieren. Und das ist jetzt etwas, was wir gelernt haben. Also in den ukrainischen Spitälern wird das halt nicht so gemacht. Und das nächste Mal werden wir die Versorgungseinheiten nicht mehr von der Decke abmontieren, sondern wir werden andere Sachen bringen. Es ist ein recht komplizierter Prozess, weil die Ukraine versuchen, ihr Gesundheitswesen zu dezentralisieren. Also die ganzen grossen Spitäler, die laufen weiter. Aber man gründet kleinere Militärspitäler. Das ist dann auch alles geheim, wo die sind. Also in leeren Schulen zum Beispiel oder in leeren grossen Häusern. Die werden dann umfunktioniert zu Spitälern. Und da kommt zum Teil auch unser Material rein. Also wir haben ja 90 Betten geliefert. Und dann sieht man die Betten
also, in kleinen Spitälern. Du hast gesehen, die haben das wirklich gebraucht.
Ja, ja. Also sind zum Teil unsere Kleber draus von unserem Verein Swiss UA, ja. Das ist so rot und blau und gel, die sieht man zum Teil noch drauf und in einem Zivilspital, wo man mich umgeführt hat, da haben wir unser Material gesehen, das ist, die sind dort am Renovieren gesehen und das, bei der nächsten Reise wird es wahrscheinlich alles im Einsatz sein, aber man hat schon einiges gesehen. Mhm. Aber es dauert recht lang, auch das ist dann sehr bürokratisch, oder zwischen der Stiftung, wo mir das Material übergeben und Verteilung, eben dann, wenn eine Armee involviert ist, oder sind ja vor allem Militärspitäler, die das brauchen, das ist dann doch recht kompliziert und bürokratisch und dauert also recht lang, bis das am Schluss an Ort und Stelle ist.
Gut, aber du gehst nicht auf, machst offenbar weiter mit solchen Aktionen.
Es ist so eine Wellenbewegung. Manchmal bin ich Feuer und Flamme. Und wenn ich dann wieder mit der Bürokratie zu kämpfen habe, sage ich, hey, wisst ihr was? Macht doch Mist selber. Also es ist immer so einmal pro und dann wieder Konto. Und im Moment bin ich eher wieder ein bisschen weniger begeistert. Weil jetzt fahre ich das Auto selber dort an und muss dann irgendwie mit dem Zug zurückkommen, einfach auch um Kosten zu sparen.
Okay, also, aber das machst du und das finde ich grossartig und das ist also beispielhaft, also dass du dich da so einsetzt und eben versuchst, etwas Gutes zu machen. Aber was müsste jetzt passieren, dass die Ukraine den Krieg eben wieder in die andere Richtung bringen können, dass sie die Russen zurückdrängen können? Also man hat jetzt ja schon unglaublich lange darüber geredet, über Flugzeuge F-16. Die ukrainischen Piloten sollen in verschiedenen Ländern ausgebildet worden sein. Die sind aber glaube ich immer noch nicht eingetroffen, oder?
Nein, aber ich glaube, das steht bald bevor. Aber auch da muss man ein bisschen warnen. Also es ist eine wichtige Sache, aber es sind wahrscheinlich nur um die 60 F-16. Also damit wird die ukrainische Luftwaffe zahlenmässig etwa verdoppelt. Aber natürlich sind die F-16 viel leistungsfähiger. Aber die Russen haben leistungsfähigere Flugzeuge, immer noch. Also die sind moderner.
Als F-16?
Ja, natürlich.
Wirklich?
Dann kommt es dann auf das Können der Piloten drauf an. Darum ist die Ausbildung so wichtig. Aber auch natürlich auf die Waffen, auf die Bewaffnung von den F-16. Aber es ist ganz klar, dass das, was jetzt in Avdiivka passiert ist, die letzte grosse Schlacht, die Russen gewonnen haben, dass ihre Flugzeuge aus 20 km Entfernung Gleitbomben gelenkt in ihre Ziele hineinschiessen, quasi ungestört, weit oben am Himmel. Man sieht die Flugzeuge. das wird sich aufhören, wenn auf der anderen Seite F-16 sind, weil die können natürlich die Flugzeuge abschießen.
Aber hast du das Gefühl, dass das Kriegsglück für Ukraine sich könnte ändern in nächster Zeit?
Ja, Krieg sind nicht berechenbar. Aber wenn der politische Wille im Westen nicht vorhanden ist, die Ukraine zu unterstützen und die eigene Rüstungsindustrie wieder hochzufahren,
ja, dann, aber der ist offenbar nicht vorhanden. Ja. Also der Putin muss sich total freuen über so Republikaner in Amerika, über den Trump oder so eine AfD und Wagenknecht in Deutschland oder Putin-Versteher auch bei uns, die da irgendwie immer aufjubeln, wenn der Putin wieder einen Erfolg hat und die Ukrainer irgendwie Niederlage erleiden.
Ja, das ist eben die hybride Kriegführung. Also, wir werden wahrscheinlich in wenigen Jahren wissen, wer von der AfD auf der Lohnliste von der Russen gestanden ist. Bei den französischen Rechtsextremisten kennt man das ja zum Teil, dass russische Banken denen Kredit gegeben haben. Also, durch die Heularbeit der russischen Geheimdienst ist spürbar. Jetzt, wenn es aber um die Amerikaner geht, das ist jetzt nicht nur die Republikaner im Kongress, die das blockieren. Es ist auch der Biden selber, weil der Kongress hat bereits ein grosses Paket verabschiedet und da sind immer noch um die 3-4 Milliarden US-Dollar wären eigentlich frei und der Biden setzt die aber nicht ein. Es ist auch der Biden, der nicht mehr will, wahrscheinlich aus innenpolitischen Erwägungen, weil es ein Wahljahr ist und für die Europäer heisst das, dass sie sich darauf einstellen müssen, in Zukunft sich erstens selber können zu verteidigen.
Eben, aber passiert und das? Also ich habe zum Beispiel gehört oder das Interview gelesen vom neuen Außenminister von Polen, Sikorski, der sagt, wir bereiten uns vor. Wir geben jetzt schon 4% von unserem Bruttosozialprodukt für unseren militärischen Bereich aus und wir werden es auch verdoppeln, wenn es nötig ist.
Also Polen sind da wirklich Vorreiter. Man merkt aber auch, dass bei den polnischen Anstrengungen, die haben hunderte von Kampfpanzer bestellt und zum Teil schon bekommen in Südkorea, in den USA. Also sie modernisieren ihre Streitkräfte, aber das geht eben zum Teil auch auf Kosten von der Hilfe zugunsten von der Ukraine. Also das ist ein grosses Dilemma vom Westen. Was aber als Schlussfolgerung müsste eigentlich daraus herauskommen, wir müssen unsere eigenen Armee verstärken, wir müssen der Ukraine helfen. Das heisst, wir müssen die Rüstungsindustrie offenfahren. Das ist nicht sympathisch, das ist nicht nett, aber das ist eine Notwendigkeit.
Aber das merkt man irgendwie nicht, oder? Ich meine, eben, der Vergleich ist gebracht worden, wo im Zweiten Weltkrieg der Churchill gesagt hat, Blood, Sweat and Tears, und wir werden sie überall bekämpfen, die Tyrannen, die uns bedrohen, die unsere Demokratie bedrohen. Etwas Ähnliches, oder auch in einer mildere Form haben wir in Europa nicht. Der Herr Macron, der sich sehr lange zurückgehalten hat, sagt jetzt eventuell sogar Bodentruppen aus unseren Ländern. Aber richtig das Gefühl zu haben, Europa muss sich gegen einen Putin verteidigen, der unser Leben, unsere ganze Welt destabilisieren
will. Ich glaube, die Einsicht heute ist eben nicht vergleichbar mit der Bedrohung durch Nazi-Deutschland. Damals ist es klar gewesen, haben es alle gemerkt, auch zu spät gemerkt. Und wir sind noch in dieser Phase, wo wir noch nicht so richtig glauben, dass uns der Putin irgendwie, das muss nicht unbedingt mit militärischen Mitteln sein, aber er wird uns in Europa unter seine Knute zwingen wollen. Und schon allein der Versuch, das müssten wir ihm ausreden, beziehungsweise da müssten wir ihm klar machen, dass das für Russland nicht gut rauskommt. Weil das würde bedeuten, dass Spannungen steigen, dass wir aber Milliarden in die Rüstung müssen stecken. Also wir müssten eigentlich jetzt müssten wir etwas machen, weil jetzt sterben ja die Ukrainer auch dafür, damit wir das später nicht machen müssen. Also den Polen ist völlig klar, irgendwann einmal werden sie müssen kämpfen. Den Balten ist es klar, den Schweden und den Finnen ist es klar, den Holländern ist es auch klar, die sind weit weg von Russland, aber die haben 200 Leute verloren bei dem Abschuss 2014 von einem Verkehrsflugzeug durch russische Soldaten. Und den Franzosen, das ist eben das Interessante, ist es seit kurzem auch klar, weil die Wagner-Söldner in Afrika, die heissen mittlerweile Afrika Corps, sind unter dem Verteidigungsministerium den Franzosen in Afrika das Wasser abgegeben, die Franzosen vertrieben haben. Also es gibt kein Uran mehr aus Niger, wo Frankreich so leicht kann importieren. Und das ist mit ein Grund, warum sich Frankreich jetzt echt bedroht fühlt und eben mehr Rüstung, mehr Waffenlieferungen an all die ehemalige Sowjetrepublik, also mit Armenien angefangen, aber man hat auch gute Beziehungen zu Kasachstan, also all die Länder, die sich auch bedroht fühlen von Putin, da wird jetzt Frankreich, so quasi als erste europäische Macht, wird dort aktiv. Und ich glaube schon, dass dass viele jetzt aufgewacht sind, natürlich der Herr Scholz nicht, aber ich glaube, bei Macron ist das schon der Fall und auch bei anderen Ländern. Also die Rüstungsanstrengungen haben sich verstärkt.
Eben, also es ist ja faszinierend zu sehen, welche Länder da etwas machen. Also Tschechien, wo glaube ich 700'000 von diesen Artilleriegeschossen kaufen und liefern, was viel ist, mehr als kann produzieren. Dänemark, Estland, solche Länder. Und jetzt, wenn man schaut, was die Schweiz macht, in allen Aufstellungen, die Schweiz ist eigentlich immer fast zum Schluss, oder?
Die Schweiz hat ihre einzige also Munitionsfabrik verkauft und die Schweiz ist auch bei der humanitären Hilfe verglichen mit anderen Ländern völlig hinten drin und wir führen da Scheindebatten mit Wiederaufbauhilfe. Ich meine, welchen Wiederaufbau will man in der Ukraine finanzieren, wenn es doch jetzt eigentlich darum geht, zu verhindern, dass die Ukraine den Krieg verliert. Also wir sind jetzt in dieser Phase. Es geht nicht darum, irgendetwas zurückzuerobern, sondern zu verhindern, dass die Ukraine den Krieg verliert und die Russen weiter nach Westen vordringen. Und da ist die Schweiz natürlich, ich meine, wir dürfen keine Waffen liefern, aber die Diskussion hier in der Schweiz ist wirklich, das ist so ein bisschen in der Wolke. Wir sehen gar nicht, was die Probleme sind. Und überschätzen unsere Rolle in der Welt immer noch massiv, oder? Unsere guten Dienste sind nicht mehr gefragt, weil wir eben so einen komischen Neutralitätskurs fahren, der absolut nicht mehr zeitgemäss ist. Und wir nehmen in Kauf, dass die Schweiz später von den EU-Ländern, von den NATO-Ländern abgestraft wird werden für unsere Haltung im Ukraine-Krieg.
Faszinierende Informationen und Einsichten von Kurt Pelda. Dir herzlichen Dank, viel Erfolg und habt Sorge.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want.
Kurz nach der Abstimmung zur 13. AHV-Ernte war der Stefan Meyerhans mein Gast, der langjährige Preisüberwacher. Von ihm wollte ich wissen, wie das mit der Kaufkraft und der Inflation bei ihm angekommen ist.
Ja, also ich auch im Vorfeld, wenn man mich gefragt hat, was hast du das Gefühl, wie kommt es raus an diesem Sonntag, bin ich eigentlich schon seit mehr als einem Monat bin ich sicher gewesen, es kommt ein Jahr raus. Ich habe das vor allem auch daraus genommen, was mir eben die Leute schreiben und was die Leute so mitteilen. Auch, dass mehr Rentnerinnen und Rentner sich bei mir gemeldet haben, das spürt man oder sieht man. Die Leute schreiben denen, wie alt sie sind, wenn sie mir schreiben. Aber man hat es so ein bisschen gespürt. Und darum erstaunt mich das.
Aber nicht. Was ist da für ein Gefühl vorhanden? Das Gefühl, man muss sich selber schauen und kann weniger jetzt fürs ganze Land schauen, was man ja früher hatte. Da hat man gesagt, was 6 Wochen Ferien, was jedem eigentlich genützt hat, hat man gesagt, nein, aber fürs Volk, fürs Land wäre das nicht gut, das haben wir abgelehnt. Jetzt ist aber mit mir, myself, eine Ei-Mentalität immer mehr.
Ja, also ich kritisiere das eben gar nicht. Ich finde es nachvollziehbar. Also was ich schon merke...
Du hast auch nicht kritisiert, aber man kann es feststellen.
Ja, man kann es feststellen. Und schon auch so ein bisschen das Gefühl, die ganze Bankengeschichte, man hat ja wenig von UBS CS eigentlich jetzt gehört. Der Manager hat da gehen können und bis jetzt ist noch nicht viel passiert mit ganz viel Geld. Beim Strom hat man einen Rettungsschirm aufklappen für Stromfirmen, die wahnsinnig Umsätze und wahnsinnig Gewinne einfahren. Und die Leute finden, glaube ich, also mindestens so, sehe ich das auch im Dialog, wenn ich zu Bern über den Merit gegangen oder unterwegs bin, sprechen mich viele Leute auch an und sagen das. Es ist nicht mehr in Ordnung, es ist ungerecht. Es gibt ein Gefühl von Ungerechtigkeit, glaube ich. Und so ein bisschen, jetzt helfen wir uns halt ein bisschen selber.
Aber ist es objektiv richtig, dass die Kaufkraft des Einzelnen gesunken ist?
Es gibt ja den Landesindex der Konsumentenpreise, der Teuerung berechnet, die offiziell. Und die ist in der Schweiz eigentlich relativ tief im Vergleich zum Ausland. Jetzt ist sie noch tiefer.
Aber ist der Index, wenn ich da ein bisschen dazwischen gerätschen darf, ist der wirklich faktisch richtig, oder? Zum Beispiel Krankenkassenprämien sind da gar nicht dabei. Und das ist ja eigentlich fast der Stein des Anstosses, ja, oder?
8,7%, letztes Jahr über 4%. Nein, also er ist akademisch oder mathematisch sicher richtig gerechnet, der Index. Aber ein Index zeigt ja, muss ja etwas abbilden. Und die Frage ist, und die stelle ich mir jetzt gerade im Moment und mache Überlegungen, ob ich jetzt so einen Preisüberwacherindex berechnen sollte, der wirklich wiedergibt, wie es im Portemonnaie von den normalen Menschen aussieht.
Ja, das würde man eigentlich erwarten. So müsste es doch auch sein.
Ja, und da laufen, also da bin ich jetzt am Abklären, am Schauen, was wir da machen wollen, dass man da über die Zeit mal vielleicht noch einen zusätzlichen Index kann berechnen kann, ich mit meinen Leuten zusammen, wo Medien Realitäten abbilden.
Aber warum ist jetzt Krankenkasse nicht in diesem Index drin?
Es ist relativ einfach, weil es ist nicht ein Preis, sondern es ist eine Versicherungsleistung.
Ah, ja.
Was ist Krankenkassenprämie? Krankenkassenprämie ist quasi der Spiegel von dem, was wir alles ausgeben für Leistung.
Also das ist also irgendwie ein bisschen spitzfindig.
Es ist international so normiert, ja. Aber eben, es bildet nicht die Realität im Portemonnaie. Mhm. Aber oder was ist der Grund, dass man mehr Krankenkassenprämien zahlt? Mehr Leistungen, die konsumiert werden, mehr Leute, die operiert werden, mehr Leute, die Medikamente bekommen, mehr Leute, die behandelt werden. Und vielleicht haben wir da auch ein Problem, oder das sagen auch die Experten, dass man halt zum Teil betriebswirtschaftlich motiviert, über Medikation, über Therapie. Es gibt ja das Sprichwort, wenn sie sich gesund fühlen und sie gehen zum Arzt, wenn der Arzt betriebswirtschaftlich quasi klug ist, dann kommen sie sicher mit irgendeinem Bobo wieder raus. Und es gibt ja sogar eine literarische Verarbeitung von dem. Die einen oder anderen haben es vielleicht am Gimmick gelesen, oder Dr. Knock, wo in ein Dorf geht und alle Leute sind eigentlich fit und nachher diagnostiziert er bei allen Leuten krankt und wird mega reich.
Ja, und ich meine heute, wo es die verschiedenen grossen Arztpraxen gibt, wo man von einem Spezialist zum anderen gewiesen wird, damit dann der Umsatz Ende Monat stimmt. Aber wir haben ja zwar tiefe Inflationszahlen jetzt, aber wir haben höhere in den letzten Jahren. Mhm. Und das hinterlässt doch ein Gefühl, dass wenn man eben geht posten, zum Beispiel essen, es kostet einfach mehr, als man sich früher gewöhnt ist. Und das gibt ein schlechtes Gefühl, auch wenn die Inflation im Moment klein ist, oder?
Mhm. Ja, also das gibt schon das. Und die Lohnerhöhung, oder insbesondere Pensionserhöhung, AV etc., die mögen ja mit diesen Entwicklungen nicht Schritt halten. Eben gerade, weil zum Beispiel Krankenkassenprämie ja nicht berücksichtigt wird, egal was der Grund ist, dass die hochgeht, zahlen muss man es ja gleich. Mhm. Und eine ganz besondere Verantwortung hätten ja da eigentlich die staatsnahen Unternehmungen. Also aufgegangen ist auch ÖV, aufgegangen ist auch Post. Ja, immerhin können die Preiserhöhungen noch bremsen, etwa 120 Millionen rausnehmen aus diesen Preiserhöhungen, also sparen. Aber bei der Empfindung der Leute bleibt es.
Abzockerei kann überall lauern und es herrscht mafiöse Verhältnisse. Erzählen Sie mal.
Also es ist schon so, ich bin halt ein bisschen ein Gerechtigkeitsfanatiker und finde, wenn die Leute übers Nest abgeschissen werden, dann muss man das klar auch sagen. Wir kommen eben die ganze Geschichte, Corona-Epidemie, wo ich auch von vielen Auswüchsen mitbekommen habe. Man hat es auch in der Presse können lesen, die ganze Masken-Geschichte, wo wir dann auch mit der Staatsanwaltschaft im Übrigen zusammen geschafft haben, bis hin eben zu, was die Covid-Tests gekostet haben, mit Nachwirkungen, eben wie den Labortarifen zum Beispiel. Das hat sich ja verdoppelt, die Ausgaben im Laborbereich zulasten von Krankenkassen. Und das kommt alles zu unserem Portemonnaie aus. Also irgendjemand muss es ja zahlen.
Eben, aber wenn Sie sagen, zum Beispiel bei Generikapreisen zahlen wir 10-mal so viel wie die Holländer. Ja. Wie ist denn das nachvollziehbar?
Ja, das ist null nachvollziehbar und das ärgert mich. Und wenn es erlaubt wäre, hätte ich schon lange ein VW, also so ein Kastenwägeli gekauft und würde jede Woche 3-mal nach Amsterdam fahren und auf dem Bundesplatz in Bern die günstigen Medikamente verkaufen.
Aber wer zockt uns da ab und wieso ist das möglich in der Schweiz? Gibt es da keinen Wettbewerb? Also Generika kann ja eigentlich jeder machen, ja. Brauchst kein Patent. Also kann man vorstellen, eben bei gewissen Medikamenten, die da für seltene Krankheiten kommen, wo man ja zum Teil 100'000 muss zahlen, ist es vielleicht einfach.
Das ist ein anderer Fall, ja.
Weil kann man schon Monopolsituation. Mhm. Aber Generika, dort ist ja eigentlich ein Markt.
Wäre ein Markt, aber wir haben zwei grosse Probleme in diesem Markt. Erstens haben wir nach wie vor die Regelung im Gesetz, dass nur was in der Schweiz gekauft worden ist, auch vergütet werden darf. Also wenn man im Ausland einkaufen geht, dann kann man es in der Regel, außer wenn es ein Notfall war, nicht zurückvergüten lassen von der Krankenkasse. Da halten wir die Leute davon ab, zum Sparen oder eben mit dem VW-Weg auf Amsterdam zu fahren. Und das Zweite ist, dass man immer noch eine nationale Zulassung braucht, also eine sogenannte Swissmedic-Zulassung mit all diesen Vorschriften, die es da gibt, bis hin zu den Amtssprachen. Und das ist wie ein...
Unter diesem Deckmantel kann man einfach Preise doppelt behalten.
Ja, und dann kann man sie eben, da gibt es so eine amtliche Liste von diesen Tarifen, wie das darf abgerechnet werden. Das legt das Bundesamt für Gesundheit fest, gestützt auf eine Verordnung vom Bundesrat. Und die Verordnung vom Bundesrat, die ist aus meiner Sicht einfach falsch. Und
machen können Sie da nicht? Da können Sie nichts machen?
Ich kann nur eine formelle Empfehlung machen. Das habe ich ja dann gemacht. Und der Bundesrat hat meine Empfehlung aufgenommen.
Man und passiert ist was?
Nein, es ist dann ins Parlament gekommen.
Was ist Artikel, denn dann passiert?
Da hat die Mehrheit vom Parlament gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das Nationalrat hat es abgelehnt.
Abgelehnt, dass man dort eingreift, oder
ja,
was?
Dass man das,
und welche das Parteien vor allem?
Also dort mal der Chef von der Intergenerika, das ist der Branchenverband von der Generikasparte, das ist der Dekurten, SVP Nationalrat aus Basel-Land.
Also reine Lobbyisten, die dort eigentlich viel Geld verdienen, außerhalb vom Parlament.
Ich weiß nicht, wie viel das rüberkommt, fragen Sie einmal den
Dekurten. Ja, aber der hat sicher den Job nicht, weil er wahnsinnig viel von dem versteht, sondern weil er eben im Parlament Einfluss hat. Wie beurteilen Sie das Ganze, dass Lobbyistenwesen, gerade im Gesundheitswesen, sind ja unglaublich viele Parlamentarier eben mit ihrem Mandat versehen.
Ja, und das ist wirklich ein Problem. Ich habe mal eine Liste gemacht. Es gibt über 50 Fehlanreize im Gesundheitswesen, wo man eben zum Beispiel die Menge erhöht. Je mehr das man macht, je mehr verdient man. Mehr Generika bis hin zu den Hilfsmitteln, Krücken, die bei uns viel teurer sind, Rollstuhl, alles mögliche.
Stützstrümpfe,
jawohl, gar kürzlich wieder im Vergleich zu Holland oder zu Ungarn. Die gleichen, wo wir massiv teurer zahlen, weil wir so einen Höchstvergütungsbeitrag haben. Hörgerät, alles möglich. Und das sind eigentlich, und das ist ein bisschen die Krux. Ich würde ja gerne mit der Machete rein. Aber das steht sehr oft in einem Gesetz. Und der Preisüberwacher ist nicht der Gesetzgeber, er kann Vorschläge machen. Aber Gesetz beschließt unser Parlament. Und da sind die grössten Baustellen, ganzen Haufen Baustellen, sind im Gesundheitswesen. Und da wäre es am Parlament, die entsprechenden Weichen zu stellen.
Also das heisst, Sie sind interessiert, dass Preis tief sind. Und im Parlament sitzen viele Leute, die Mandat haben von der Gesundheitsbranche und die sind interessiert, dass sie Preise haben, die höher sind. Und kann man dem sagen, im weitesten Sinn, das ist Korruption eigentlich. Fast schon systemische Korruption, dass die Leute zwei Hüte haben. Einerseits sind sie Volksvertreter, aber in Wirklichkeit vertreten sie dann Partikularinteressen, und zwar monetäre Interessen.
Es ist ein systemisches Problem, jawohl. Und es ist ein Problem am Schluss dann für unser Portemonnaie. Auf der anderen Seite, wir sind ja alle die, die Leute wählen. Und wir wissen, was sie sind.
Nein, wir wissen es dann eben nicht so genau. Und jetzt erst langsam gibt es ein bisschen Transparenz. Aber ganz genau weiss man nicht, wer in welchem Verwaltungsrat ist oder irgendwie sonst auf der Payroll ist bei diesen Firmen. Und dass die sich da zum Teil eben schamlos zur Verfügung stellen. Gegen Volksinteresse. Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Meyer-Hans?
Ja, wie gesagt, es ist ein systemisches Problem. Es hat ja auch schon, also es ist so, dass sie zum Teil auch in den entsprechenden Kommissionen sitzen, wo die Vorlagen oder die Themen vorbereitet. Es hat schon Vorstöße gegeben, die bis jetzt aber abgelehnt worden sind vom Parlament, wo über sich selber bestimmt, dass man zum Beispiel sagt, Interessenvertreter sollen nicht mehr in den Fachkommissionen drin sitzen. Aber vielleicht muss man über das noch mal ein bisschen nachdenken.
Eben, ist denn aber nicht passiert?
Nein, ist nicht passiert.
Das ist ja ganz klar nicht. Also das ist ja schon irgendwie verheerend auf eine Art und Weise in einer Situation, wo wirklich die sinkende Kaufkraft und die höhere Preise ein Problem ist und das Parlament dann auf diese Art und Weise von außen gesteuert wird, oder?
Auf der anderen Seite sage ich mir, nicht Luke Lock gewinnt. und ich muss einfach dranbleiben. Das ist genau der Grund, warum ich finde, man darf ja nicht aufgeben, sondern muss immer und immer wieder bringen. Und ich bin überzeugt, gerade die Generika-Preisgeschichte, wenn man, ich sage jetzt mal eine Prognose, in 3 Jahren, ist das Problem mindestens teilweise gelöst. Ich bin 100%ig überzeugt.
Okay, wenn wir mal schauen, aber es gibt ja so ganz extreme Fälle, zum Beispiel mit Beatmungsgerät. Mhm. Was ist da passiert?
Also die Beatmungsgeräte, sind auch also tarifiert. Da gibt es heute einen Anreiz, dass man die mietet statt kauft. Wenn man sie im Ausland kaufen will, könnte man sie sehr günstig kaufen. Aber weil im Ausland kauft, kommt man es nicht zurück über das Geld von der Krankenkasse. Das ist das Territorialitätsprinzip. Und dann gibt es einen Anreiz, dass man die eben mietet, mit dem ganzen Service rundherum. Das muss man sagen, ist ein Vorteil. Aber das führt dazu, dass zulasten von der Krankenkasse einfach viel höhere Beträge abgerechnet werden. Und das zahlen wir alle.
Danke vielmals. Also Sie werden uns erhalten bleiben, wenn man jetzt umrechnet und das nicht in Kauf nimmt oder erwartet, dass das Pensionierungsalter dann doch irgendwann mal aufgesetzt wird. Noch mindestens 10 Jahre. Sonst vielleicht noch länger.
Ich habe Spaß. Ja. Das ganze Leben lang wird mich das bewegen.
Müssen Sie dann immer wieder gewählt werden eigentlich?
Nein,
einmal gewählt und dann, das ist ja ein unglaublicher Job. Eine Jobgarantie, die es kaum an einem anderen Ort gibt. Die anderen Preise überwachen, die sind alle von sich aus gegangen und Sie bleiben.
Ich bleibe, der Bundesrat kann mich abrufen, wenn er nicht mehr zufrieden ist mit mir.
Okay, das ist offenbar nicht der Fall. Danke vielmals. Das ist der erste Titel.
Beds are Burning, das ist ganz ein anderes Thema. Midnight Oil, australische Gruppe. Australien sind die Ersten, die gemerkt haben, man muss einen hohen Sonnenschutzfaktor auftragen, sonst kommt man Hautkrebs über. Und das ist so ein bisschen das Thema, das heute ja immer noch das Thema ist.
Ist auch viel schlimmer denn unten natürlich. Ja. Also die Krebsgefahr ist dort viel grösser
als Hautkrebs.
Und da müssen sie es auch müssen machen. Also gut, wenn irgendein Problem ist, muss man es lösen. Und dafür sollte jetzt eben auch unser Preis überwachen sorgen. Das war Erfolg von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 24. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam and 45 degrees. The time has come to say.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Music, please. I love music.
Sie informieren. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.